Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Montag, der 11. April. Zeit für eine neue Woche Rabe Info. Heute mit folgenden Themen. Das Fest des Widerstandes, Proteste des kurdischen Volkes am Neujahrsfest Nevros. Und vom Rechtsextremen zum Sozialarbeiter, Philipp Frey ist unser Kopf der Woche. Amik Chan Makai, schon sind Sie dabei?
Rabe Info, 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten heute von und mit Wilma Hall.
Die japanische Regierung will die Evakuierungszone rund um das beschädigte Atomkraftwerk Fukushima nun doch ausweiten. Das kündigte ein Regierungssprecher an. Der Radius soll von derzeit 20 auf 40 Kilometer ausgedehnt werden. Innerhalb eines Monats sollen die Menschen die erweiterte Zone verlassen. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace verlangt schon seit Wochen eine Ausweitung der Sperrzone und auch die internationale Atomenergiebehörde riet zu dieser Maßnahme. In Libyen kommt Bewegung in die Friedensgespräche. Die libysche Regierung habe einem Friedensplan zugestimmt, gab der Präsident von Südafrika bekannt, der im Konflikt vermittelt. Der Friedensplan sieht unter anderem einen sofortigen Waffenstillstand vor und einen Dialog zwischen Regierung und Aufständischen. Libyens Machthaber Muammar al-Gaddafi habe sich bereit erklärt, die Forderungen der libyschen Opposition zu diskutieren. Die libyschen Rebellen wollen den vorgelegten Plan nun genau prüfen, sagte ein Vertreter dem britischen Sender BBC. Dass Gaddafi oder einer seiner Söhne weiterhin an der Macht bleiben, komme für sie aber grundsätzlich nicht in Frage. Manipulieren die großen Schweizer Musiklabels die Schweizer Hitparade? Mit dieser Frage muss sich die Wettbewerbskommission WEKO beschäftigen. Der digitale Musikvertrieb iMusician hat bei der WEKO Beschwerde eingereicht, wie die NZZ am Sonntag berichtete. Dem Hersteller der Hitparade, namentlich dem Dachverband der Ton- und Tonbildträgerhersteller IFPI und den Majors, werfen sie vor, die Hits unter sich auszumachen und damit gegen das Kartellgesetz zu verstoßen. Der Verdacht, dass die sogenannte offizielle Schweizer Hitparade nicht die tatsächlichen Verkaufsergebnisse widerspiegelt, ist nicht neu. Bisher wird vom IFPI geheim gehalten, nach welchen Kriterien die Hitparade erstellt wird. Als Reaktion auf die WEKO-Beschwerde hat das Musikportal 78S eine Petition lanciert. Darin fordert sie den Sender DRS3 dazu auf, die Hitparade bis auf Weiteres abzuschalten. Solange bis sichergestellt sei, dass die Öffentlichkeit eine neutrale, tatsächlich den Markt widerspiegelnde offizielle Schweizer Hitparade hören kann. Die Piratenpartei Bern will in den Nationalrat. Das wurde an der ersten ordentlichen Hauptversammlung vom vergangenen Freitag beschlossen. Die Piratenpartei wurde erst im vergangenen Oktober ins Leben gerufen und vertritt nach eigenen Aussagen die politischen Interessen der digitalen Generation. Ihre Kernthemen sind Datenschutz und Privatsphäre, die vollständige Trennung von Staat und Kirche sowie eine Modernisierung des Urheberrechts. Die Berner Piratenpartei tritt mit einer eigenen Liste an. Spitzenkandidaten sind der Vizepräsident der Piratenpartei Schweiz, Pascal Glor, sowie der Präsident der Berner Sektion, der 26-jährige Denis Simone. Und noch zum Wetter. Heute Montag ist es noch meist sonnig, bei Temperaturen um 21 Grad. Morgen Dienstag ist es am Morgen noch stark bewölkt, am Nachmittag wird es teilweise sonnig. Es wird markant kälter, bei um rund 14 Grad. Der Mittwoch beginnt sonnig, im Tagesverlauf nimmt dann die Bewölkung wieder zu und am Donnerstag ist es bei veränderlicher Bewölkung teilweise sonnig, mit im Tagesverlauf einzelnen Schauern bei rund 15 Grad. Am Freitag ist es voraussichtlich recht sonnig und trocken.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Frieden für Kurdistan. Dafür gingen in den letzten zwei Wochen Kurdinnen und Kurden in ganz Europa auf die Straße. Anlass waren die Nevros-Feierlichkeiten, das Neujahrsfest der Kurden und anderen Volksgruppen. In der Türkei und vielen anderen europäischen Ländern forderten sie eine demokratische Lösung der Kurdenfrage. Sie verlangen ein Ende der Repression und das Recht, ihre Sprache und Kultur frei auszuleben. Wilmar Rall berichtet.
Jahr für Jahr kommt es Ende März im Rahmen der Nevros-Feierlichkeiten zu breiten Protesten. Denn für die kurdische Minderheit ist Nevros nicht nur das traditionelle Neujahrsfest, sondern auch das Fest des Widerstandes. Seit über 20 Jahren nehmen sie es als Anlass, um für Freiheit und rechtliche Gleichstellung zu demonstrieren. Dieses Jahr waren die Proteste besonders breit. Hunderttausende Menschen gingen auf die Straße. In vielen türkischen Ortschaften wurden Zeltstädte errichtet. Vorbild waren die Proteste im arabischen Raum, sagt Nurhan Tektak vom Vorstand der Föderation kurdischer Vereine in der Schweiz.
Wie arabische Länder, jedes Volk will ein demokratisches System. Auch wir Kurden wollen es. Von Nevros bis jetzt, wir haben viele Demos, besonders in Kurdistan und in der Türkei. Auch hier in der Schweiz werden wir weitermachen. Wir wollen die demokratische Lösung. 30 Jahre, die Kurden kämpfen gegen diese Regierung.
Dieser Kampf zwischen dem türkischen Militär und der kurdischen Minderheit hat laut offiziellen Angaben über 40.000 Menschenleben gefordert. Jahrzehntelang hatte die türkische Regierung jegliche Autonomieforderungen der Kurden als Separatismus abgetan. Nach einer politischen Lösung wurde nicht gesucht. Seit den Beitrittsverhandlungen mit der EU hat sich die Situation etwas entschärft. Neuerdings wurde sogar von inoffiziellen Verhandlungen über die Kurdenfrage berichtet, zwischen der türkischen Regierung unter Ministerpräsident Erdogan und dem Kurdenführer Abdullah Öcalan, der seit 12 Jahren in der Türkei im Gefängnis sitzt. Dennoch, Nurhan Tektak bleibt kritisch.
Also mit Erdogan geht es sowieso nicht, weil diese Partei will erste Partei sein, einzige Partei sein. Und dann sie machen, was sie wollen. Etwa 5 Jahre Erdogan ist der einzige Partei in dem Parlament. Wenn sie die kurdische Problem gelöst wollten, sie konnten schon früher das machen, oder? Und deswegen, also für uns ist das ganz klar, die AKP, also Erdogans Regierung, für Kurden kann nicht etwas machen und will nicht etwas machen.
Was die Kurden verlangen, ist unter anderem mehr politisches Mitspracherecht und mehr kulturelle Autonomie. Auf dem Papier sei die kurdische Minderheit inzwischen zwar etwas besser gestellt. So wurde zum Beispiel das Verbot, Kurdisch zu sprechen, vor 20 Jahren aufgehoben. In der Praxis aber habe sich seither nur wenig verändert.
Wir dürfen nicht in der Schule zum Beispiel Kurdisch sprechen, nur zu Hause mit unseren Kindern. Aber was wir wollen, die Sprache muss, wie in der Schweiz, also in der Schweiz spricht man 4 Sprachen, oder? Offiziell. Dann wir wollen auch in der Türkei und in Kurdistan offizielle Sprache, Türkisch, Kurdisch und noch andere, es gibt noch andere Sprachen.
Auch in vielen anderen Bereichen würden die Kurden und andere nationalen Minderheiten nach wie vor stark diskriminiert. Im türkischen Wahlgesetz zum Beispiel ist verankert, dass nur Parteien, die über 10% Stimmenanteil haben, ins Parlament einziehen können. Und damit verhindere die türkische Regierung auch eine legitime politische Vertretung des kurdischen Volkes im Parlament.
Wenn es 10% ist, dann die demokratischen Parteien wie unsere Partei BDP, sie können auch nicht ihre Stimme im Parlament bringen. Und Tausende von Stimmen, dann haben kein Recht, im Parlament zu sein. Das ist undemokratisch, finden wir. Deswegen, wir sind gegen 10% Würde. Was wir denken, also dass diese Würde sind gegen Kurden gemacht, weil wir sind 40 Millionen Menschen, oder? Kurden. Und bei jeder Wahl haben wir viele Probleme mit Armee, mit Polizisten und mit Regierung gehabt.
Deswegen fordern viele kurdische Organisationen und Parteien eine 5% Wahlhürde, sodass auch Vertreter und Vertreterinnen der nationalen Minderheiten ins Parlament einziehen könnten. Doch stößt auch diese Forderung bei der türkischen Regierung auf taube Ohren Überhaupt ist ein Kurswechsel in Minderheitenfragen derzeit nicht in Sicht.
Die Minderheitenpolitik der Türkei wird uns auch morgen beschäftigen. Vor kurzem warnte die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen vor einer drastischen Verschlechterung der Pressefreiheit. Im Visier der türkischen Regierung sind vor allem Journalisten, die über die Lage der nationalen Minderheiten berichten.
95,6. Rabe Info.
Vom Gewalttäter zur Gewaltprävention. So verlief in zwei Worten gesagt das Leben von Philipp Frey. Der 26-Jährige war als Teenager Mitglied der rechtsextremen Szene. Eines der größten Feindbilder waren damals die Jugendarbeiter. Nun ist er selber einer und arbeitet in der Rassismus- und Gewaltprävention mit Jugendlichen. Ich habe Philipp Frey getroffen und wollte als erstes von ihm wissen, wie es denn passiert ist, dass er sich im Alter von 13 Jahren einer rechtsextremen Gruppe angeschlossen hat.
Der Einstieg war sehr zufällig. Ich war irgendwo in meiner Schule eine Außenseiterrolle, war nicht wirklich dabei, war der kleine Dicke, den man aufgezogen hat. Haben zufälligerweise über einen Bekannten aus meiner Umgebung Kontakt bekommen zu zumindest einer rechtsorientierten Szene. Die Jungs waren einige Jahre älter als ich und dementsprechend natürlich sehr interessant für einen 13-Jährigen, da mit älteren Jungs rumziehen zu können. Und hatten beim Unterwegssein mit der Gruppe gemerkt, das Zugehörigkeitsgefühl und das Stärkegefühl, das die Gruppe gibt, das war das, was spannend war. Irgendwo selber wieder eine große Klappe zu haben, selber wieder bei den Starken zu sein, selber wieder über andere herzuziehen. Und ich wusste vom ersten Moment, das ist das Gefühl, das ich eigentlich gesucht habe. Dass die Gruppe was gegen Ausländer hatte, war dabei völlig sekundär. Primär wollte ich dazugehören, wollte Teil der Gruppe sein. Dann habe ich den halt auch angepasst. Habe schnell gemerkt, okay, Witze über Ausländer kommen gut an, machst du halt mit. Man trinkt Bier, trinkst du halt mit. Und bin dann so sehr schnell eigentlich in die Gruppe reingekommen.
In die Gruppe reinkommen heißt konkret, was tut man denn als 13-Jähriger, wenn, also Sie haben jetzt gerade gesagt, Bier trinken, Sprüche gegen Ausländer, ging denn das noch weiter?
Anfangs nicht. Die Gruppe hat sich dann aber insgesamt weiterentwickelt. Jeder wollte irgendwo zeigen, dass er dazugehört, dass er ein harter Typ ist, dass er dem Männlichkeitsbild auch entspricht. Wurde dementsprechend immer wie brutaler. Es war klar, sobald der Erste irgendwo eine Schlägerei haben, müssen das alle auch machen, weil macht man ja so. Sobald der Erste ein Messer bei hatte, war klar, jeder muss ein Messer haben, weil ein richtiger Mann hat ja ein Messer bei. Und die ganzen Geschichten, man irgendwie sich gegenseitig hochgepeitscht hat. Nicht, weil es, glaube ich, Spaß gemacht hat den Leuten. Das hat man zwar vordergründig schon erzählt, aber irgendwo, glaube ich, war uns auch klar, dass es nicht die intelligenteste Beschäftigung war. Andererseits musste man dem Bild irgendwo entsprechen, um dazu zu gehören oder zumindest um anerkannt zu werden von der Gruppe.
Haben Sie dann irgendwie gemerkt, es geht ja hier auch um Ideologie, es geht nicht nur um Gruppe und es geht nicht nur um, ich bin jetzt ein Mann, sondern es geht um mehr, es hat eine Ideologie dahinter. Haben Sie dann irgendwann das bemerkt und vielleicht sogar auch für gut befunden?
Die Ideologie war nur vordergründig wichtig. Wichtig war das Zusammensein, die Ideologie war irgendwo der Kitt, der die Gruppe zusammengehalten hat, war irgendwo... Und das hätte auch nicht funktioniert. Wir waren eigentlich völlig zerstritten, haben zwar nach außen sehr geschlossen gewirkt, selbe Klamotten, selbe Haare oder eben keine Haare. War irgendwo nach außen sehr stimmig, hintendurch aber dann in der Gruppe war kein Zusammenhalt da, außer eben über diese Identifikation, wir sind rechtsextrem. Was aber Rechtsextremismus ist eigentlich, wie das definiert ist, was das heißt, davon hatten wir keine Ahnung. Und da waren die Definitionen innerhalb der Gruppe extrem unterschiedlich. Und man hat sich damit auseinandergesetzt, klar, hat auch die Sprüche gemacht, ist natürlich auch mit dem Negativen konfrontiert worden. Man hatte negative Erfahrungen mit Ausländern, mit den bösen linken Sozialarbeitern und Lehrern, zwangsläufig auch, weil wir es natürlich provoziert haben. Und das hat die Gruppe eine Zeit lang auch bestärkt, indem wir sind ja die armen Schweine, die von allen immer nur abgehackt werden. Also diese Opferrolle, in der haben wir uns dann sehr wohl gefühlt auch. Also wir sind so die Einzigen, die noch was tun, alle anderen haben uns eh schon aufgegeben, haben die Schweiz eh schon aufgegeben. Und dabei waren wir ja eigentlich vermutlich diejenigen, die am meisten Kosten verursacht haben mit Sachbeschädigungen, mit den Schlägereien und all dem Zeugs.
Irgendwann kam ja dann der Moment wahrscheinlich, wo Sie gemerkt haben, hey, nee, das passt mir jetzt doch nicht. Gab es da einen Schlüsselmoment?
Es war einerseits ein schleichender Prozess, zu merken, das entspricht mir wirklich nicht. Irgendwo muss ich eine Rolle spielen, die mir nicht gefällt. Ich muss eine Maske tragen, muss auch einen männlichkeitsbildenden Typen anspielen, der eigentlich nicht mein Ding ist. andererseits aber nicht den Mut zu haben, dann auszusteigen, weil mir klar war, beim Ausstieg, zumindest gefühlsmäßig, wäre ich wieder das kleine Würstchen von früher gewesen. Meine Identität war mein Auftreten als Rechtsextreme, das war das, was mir Stärke und Selbstvertrauen gab. Und da hatte ich sehr lange Angst, bis zu dem Moment, wo es wirklich überbordete, wo ich merkte, okay, das Risiko einerseits wird mir zu hoch, andererseits kann ich nicht mehr hinter dem stehen, was in der Gruppe gemacht wird. Und wirklich der Moment auch kam, konsequent zu sein und auszusteigen, auch wenn es nicht, also ich wusste, dass es keine einfache Zeit werden würde.
Aber es hat geklappt. Was war denn, was hat dazu geführt, dass Sie da nicht geblieben sind, dass Sie sich ganz in eine andere Richtung entwickelt haben?
Ich denke, der Ausstieg war schlussendlich dann kein großes Ding mehr. Ich war in der Gruppe nicht wirklich verwurzelt, war auch absolut nicht wichtig für die Gruppe in dem Sinn, dass ich da ein großer Verlust gewesen wäre. Dementsprechend bin ich auch sehr schnell aus der Gruppe rausgekommen. Hatte mehr Probleme, eigentlich wieder in der Gesellschaft Fuß zu fassen. Also irgendwo war ich für viele immer noch der Rechtsextreme, war für viele immer noch das aggressive Arschloch, das irgendwo halt bekannt war auch. Und das war sehr schwer, das Bild zu korrigieren, anschließend neue Gruppen zu finden, neue Jugendliche auch kennenzulernen, die nicht voreingenommen waren. Auch irgendwo den ganzen, gut, ich hatte keine strafrechtlichen Probleme, aber die Probleme mit der Schule, mit der Polizei, die man trotzdem halt hatte, mit den Eltern auch natürlich, mit den ehemaligen Opfern auch das alles aufzuarbeiten und mit den ganzen Gefühlen, die von der Zeit übrig blieben, mit den ganzen auch antrainierten Reflexen und Menschen, Weltbildern, das irgendwo aufzuarbeiten, das war dann eigentlich die große Arbeit nachher.
Ich zähle richtig, das sind jetzt 10 Jahre her. Ihr Erscheinungsbild, das können jetzt die Menschen am Radio nicht sehen, sie haben immer noch kurze Haare, sie haben ein Hemd an, die Ärmel nach oben gekrempelt, da sieht man Tattoos. Was haben Sie denn mitgenommen von dieser Zeit? Gibt es da was, was immer noch irgendwo da ist?
Ich denke, 4 Jahre sind eine prägende Zeit, besonders sicher in dem Altersabschnitt, der einfach wirklich halt prägend ist auch. Es ist schwer zu sagen, wie viel man wirklich mitgenommen hat. Schlussendlich habe ich den Vergleich nicht, was andere Jugendliche mitbekommen haben. Es sind sicher gewisse Männlichkeitsbilder, die immer noch zumindest irgendwo im Hinterkopf präsent sind. Der Umgang mit Gefühlen, die man nicht zeigt, weil man das nicht tut. Was ich heute immer noch sehr stark spüre, einen gewissen Hang, Stärke zeigen zu müssen, häufig nicht bewusst, sondern irgendwo unbewusst, eben trotzdem diese alten Rollenbilder zu verfallen. Aggressionen, die durchaus noch da sind, mit denen ich gelernt habe, umzugehen auf eine eher konstruktive Weise und die doch irgendwo auch noch spürbar sind, sicher im Alltag. Nicht mehr jetzt, dass ich jeden Tag irgendwelche Ausraster hätte, aber besonders in Belastungsphasen dann schon irgendwo häufig der Rückgriff auf alte Muster irgendwo sehr nahe liegt. Und andererseits sicher der Umgang mit Alkohol, der sehr stark ein Problem war für mich. Wo ich heute noch merke, wenn es mir schlecht geht, dürfte ich nicht zu trinken anfangen, weil ich mich nicht unter Kontrolle hätte. Gleich wie ich mich nicht in Situationen begebe, wo ich weiß, dass es eskalieren könnte. Also irgendwo in eine Fankurve zu gehen und dort noch 3-4 Bier zu trinken, habe ich heute noch absolut kein Bedürfnis, das auszuprobieren, weil ich nicht wüsste, was dabei rauskommen würde.
Jetzt sind Sie ja selber einer von denen, die Sie als linke Sozialarbeiter beschimpfen haben früher. Aussteigen ist das eine und sich darüber klar werden, aber wie kam es denn dazu, dass Sie sich entschlossen haben, da auch aktiv sich in dem Sinn ja immer noch mit dem auseinanderzusetzen, aber auf der anderen Seite?
Mein Ziel ist, Jugendlichen, die in dem Bereich sind, auch andere Subkulturen, andere extreme Szenen, denen eine Hilfestellung zu geben. Ich habe erlebt, wie überfordert man war mit uns. Das ganze Sozialsystem, die Lehrer sind mit uns nicht klargekommen, waren überfordert mit der Arbeit mit uns. Und ich hatte schlussendlich auch jemanden, der mich 2 Jahre stark begleitet hat, der sehr viel Zeit und Energie in mich investiert hat. Und ohne das hätte ich es nicht geschafft, irgendwo wieder Fuß zu fassen, ernsthaft im Leben. Und Jugendlichen genau diese Chance zu bieten, ihnen nochmal die Hand zu reichen und sagen, okay, du hast Fehler gemacht, ist mir aber eigentlich völlig egal. Schauen wir in die Zukunft, wie wir es besser machen können. Das war die Motivation, da einzusteigen.
Was können Sie denn tun?
Ich denke, wichtig ist, den Jugendlichen mal ernsthaft zu begegnen. Ich habe es immer erlebt, dass man uns eigentlich nur von oben herab begegnet ist, nach dem Motto, ich sage jetzt mal, dass ich dich gebe, weil ich habe ja eh keine Ahnung von nichts. Und was uns gefehlt hat, war das Gespräch auf Augenhöhe. Es gab gewisse Gründe, warum wir rechtsextrem waren. Wir hatten negative Erfahrungen gemacht mit Ausländern. konnten die mit niemandem ernsthaft diskutieren. Die einzigen, die mit uns gesprochen haben über das, waren andere Rechtsextreme. Und da war es irgendwo klar, dass wir uns auch in die Richtung entwickelt haben, weil keiner vom sozialen Bereich, von den Lehrpersonen mit uns ernsthaft mal darüber gesprochen hätte. Und das wäre für uns ein Bedürfnis gewesen, hätten es auch gut getan, weil nur im Gespräch Reflexion passieren oder angestoßen werden kann. Und das ist mir heute ein Anliegen, mal ganz unabhängig von den politisch korrekten Antworten, Jugendliche auch mal darüber reden zu lassen, über ihre Erfahrungen austauschen zu lassen, auch die negativen Erfahrungen wirklich anzusprechen. Es kann nicht sein, dass wir Gewalt von Rechtsextremen als Schwergewichten, als Gewalt von Linksextremen oder Migranten. Gewalt ist Gewalt, egal wer die ausübt. Und das ist leider nicht immer so.
Das sagt der ehemalige Rechtsextreme und heutige Jugendarbeiter Philipp Frey. Mehr zur Arbeit von Philipp Frey gibt es auf seiner Internetseite vertikal.ch. Diesen Link finden Sie auch auf unserer Internetseite rabe.ch in der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Montag, 11. April. In der Redaktion waren Wilmar Hall und Cheyenne Mackay. Mehr Rabe Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und in der Wiederholung um 18 Uhr. Die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 Uhr hier auf diesem Sender. Ich sage Sie Tschüss und habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.